Deutschlandfunk Kultur. Sein und Streit.
Heute mit Stefanie Rode. Wie können wir die Stabilität des Kapitalismus erklären? Und warum erscheint er vielen als alternativlose gesellschaftliche Ordnung, selbst angesichts all der Krisen, die er hervorbringt? Sozialwissenschaftlerinnen geben da unter anderem eine Antwort drauf, nämlich: Das hat mit Hegemonie zu tun. Aber was heißt das eigentlich? Wie entsteht eine hegemoniale Ordnung? Wie hält sie sich? Und wie kann sie auch ins Wanken geraten? Genau darüber kann ich sprechen mit dem Politikwissenschaftler und Publizisten Benjamin Opratko. Er forscht unter anderem zu historischen und aktuellen Verhältnissen von Populismus, Faschismus und Rassismus und beschäftigt sich auch viel mit der politischen Theorie. 2022 hat er das Buch mit dem Titel Hegemonie, politische Theorie nach Antonio Gramsci veröffentlicht, über das wir gleich auch noch mehr erfahren werden. Antonio Gramsci war ein italienischer Politiker und Schriftsteller, über den wir gleich noch mehr hören werden. Benjamin Opratko ist derzeit Lektor am Institut für Politikwissenschaften an der Universität Wien und nun auch aus Wien zugeschaltet. Herzlich willkommen.
Hallo aus Wien.
Machen wir vielleicht gleich mal zu Beginn eine kleine Zeitreise und gehen zurück in zwei verschiedene Jahre. Zum einen 2015, wo wir das Phänomen der Willkommenskultur in Deutschland beobachten kommen, wo Geflüchtete aufgenommen wurden. Und dann gehen wir ins Jahr 2019, wo die Klimaproteste gesellschaftlich sehr präsent waren. Im Vergleich zu heute, wenn wir uns das anschauen, sowohl was die Klimafrage angeht als auch die Migration, würden Sie sagen, dass wir es mit einem Vibe-Shift zu tun haben, also einem einfachen Stimmungswandel, oder ist das schon das Umschlagen eines hegemonialen Verhältnisses?
Nun, auf der Oberfläche könnte man diese Entwicklungen sicherlich als Vibe-Shift, als Umschlagen der gesellschaftlichen Stimmung beschreiben. Wenn man es so beschreibt, dann erscheinen einem diese Entwicklungen aber vielleicht eher so wie ein Wetterumschwung, wie als etwas, das über uns hereinbricht, über das auch niemand wirklich verfügen kann. Der Blick auf Hegemonie, der Rückgriff auf den Begriff Hegemonie erlaubt es uns, da den Blick ein Stück weit auf die Hintergründe zu richten und auch zu sehen, welche Akteure, welche sozialen Kräfte am Werk sind, um einen solchen Stimmungsumschwung in der Gesellschaft mit zu bewirken. Insofern könnte man diese Vibe-Shifts, und man kann in Bezug auf die Migration den vielleicht auch schon früher ansetzen, also der sogenannte Sommer der Migration 2015, auf den folgt dann mit 2016 auch schon ein internationaler Stimmungs- und politischer Umschwung mit dem Brexit-Votum in Großbritannien, mit der ersten Wahl Donald Trumps, auch mit dem Aufstieg der AfD in Deutschland. Man kann also diesen Stimmungsumschwung in ein Verhältnis setzen zu einem längeren Prozess, der, da würde ich Ihnen durchaus zustimmen, etwas zu tun hat damit, dass sich die Hegemonieverhältnisse verändert haben.
Dann lassen Sie uns genauer bestimmen, was man meint, wenn man über Hegemonie spricht. Also was unterscheidet Hegemonie auch von bloßer Gewalt oder auch von Formen von Herrschaft?
Ja, Hegemonie bezeichnet Formen von Macht oder Phänomene von Macht, die auf die Herstellung von Konsens, von Führung, von Zustimmung angelegt sind. Da geht es ganz stark darum, wie wir subjektiv unserem eigenen Leben und der Gesellschaft entgegentreten. Also was können wir eigentlich vom eigenen Leben erwarten? Was von anderen? Was können wir von der Gesellschaft erwarten? Was vom Staat? Was steht wem zu? Und was steht wem vielleicht nicht zu oder in geringerem Maße? Das sind alles Fragen, die nicht einfach aus den gesellschaftlichen Verhältnissen, aus der Ökonomie automatisch beantwortet werden. Das leitet sich nicht einfach davon ab, wo eine Gesellschaft gerade in ihrer Entwicklung steht, sondern das sind Fragen, auf die kulturelle Antworten gegeben werden. Und diese Antworten, was kann ich erwarten vom eigenen Leben, was kann ich erwarten von anderen, diese Antworten werden geformt von unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen mit ihren je eigenen Interessen. Und wenn es gelingt, wenn es gesellschaftlichen Gruppen gelingt, ihre Interessen in diesem Sinne so durchzusetzen, dass sie von anderen Gruppen angenommen werden als die eigenen. Wenn also eine Situation entsteht, in der die Zustimmung zu Machtverhältnissen, auch zu Ungleichheit, zu Herrschaft auf relativ breiter gesellschaftlicher Basis besteht, dann kann man von Hegemonie sprechen, von einem Zustand, in dem Hegemonie herrscht.
Und welche Rolle spielt dabei auch das Gefühl, was man im Alltag haben kann, dass etwas selbstverständlich ist? Ich würde damit gerne auch so ein bisschen besser umreißen, auf welcher tiefen Schicht, in welcher tiefen Ebene wir uns hier bewegen. Also wie kann es funktionieren? Wie gelingt es einigen Akteuren, Sie haben das gerade beschrieben, dass es da verschiedene Gruppen gibt, etwas so darzustellen, dass es uns als selbstverständlich erscheint?
Ja, man könnte sagen, das ist die tiefste Form der Hegemonie, wenn gesellschaftliche Verhältnisse oder Zustände gar nicht mehr hinterfragt werden, wenn sie als selbstverständlich angenommen werden. Manchmal wird in der Hegemonietheorie, der Weiterentwicklung dieses Ansatzes auch davon gesprochen, dass wir es mit aktiven und passiven Formen der Zustimmung zu tun haben. Die aktive Zustimmung wäre eine, die enthusiastisch einer bestimmten politischen Vorstellung, einem bestimmten Gesellschaftsbild folgt, das auch in das eigene Leben integriert. Die passive Zustimmung wäre eine, die etwas hinnimmt, vielleicht gar nicht so sehr, weil man zufrieden ist damit oder weil man besonders einverstanden ist mit den Verhältnissen, aber wenn man nicht davon überzeugt ist, dass sich daran etwas ändern ließe, jedenfalls, dass man selbst nichts daran ändern könnte. Insofern ist die Alternativlosigkeit, die scheinbare Alternativlosigkeit gesellschaftlicher Verhältnisse gleichzeitig eine besonders tief sitzende Form der Hegemonie, weil sie dann auch eingeht in die subjektiven Wahrnehmungen, auch die Gefühle, die Affekte einzelner Menschen. Sie ist aber auch gleichzeitig vielleicht oberflächlicher, weil sie eben nicht dazu geeignet ist, Menschen entsprechend zu mobilisieren, sie nicht dazu geeignet ist, Menschen dazu zu bringen, eine bestimmte Ordnung aktiv anzunehmen, sie zu verteidigen und entsprechend auch sich zu verhalten.
Wie würden Sie das beschreiben in Bezug auf die beiden Themenfelder, die wir gerade schon angesprochen haben, also Migration und Klima? Haben wir es hier schon mit einer hegemonialen Ordnung zu tun, also wo letztlich konservative und rechte Kräfte in den vergangenen 10 Jahren, vielleicht auch mehr, ihre Deutung ins Zentrum gerückt haben und als hegemoniale Ordnung etabliert haben?
Ja, im Feld der Migration und des Rassismus haben wir tatsächlich in den letzten 10 Jahren einen Prozess beobachten müssen, in dem das Thema Migration auf eine Weise ins Zentrum der politischen und gesellschaftlichen Debatte gestellt wurde, dass es beginnt, alles Mögliche miteinander zu verbinden. Dass es beginnt, alle möglichen politischen und gesellschaftlichen Themen gewissermaßen an das Thema Migration dranzuhängen. Es gibt einen politischen Theoretiker, der im Anschluss an Antonio Gramsci gearbeitet hat, Ernesto Laclau, der den Begriff der Äquivalenzkette dafür entwickelt hat. Er meinte, Hegemonie funktioniert so, dass sich einzelne, er nannte das diskursive Elemente, auf eine Weise verketten, dass sie eine Seite eines gesellschaftlichen Antagonismus repräsentieren. Und diesen Prozess können wir, glaube ich, im Feld der Migration in den letzten 10 Jahren sehr genau beobachten. Dass sich also, wie man zum Thema Migration steht, das Thema Migration wird zu einer Art, zu einer Frage gemacht, wo man dann sagen kann, ja, man ist dafür oder man ist dagegen. Und wenn man sagt, man ist dagegen, dann ist man gleichzeitig auch gegen X, Y und Z, gegen die korrupten Eliten, gegen die Grünen und gegen die Wärmepumpen in Deutschland. Man würde ja meinen, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun, aber es wurde auf eine Weise miteinander verknüpft, dass es eine gesellschaftliche Spaltungslinie aufgemacht hat. Laclau und andere sprechen da eben von einem Antagonismus, einem Widerspruch in der Gesellschaft, der das gesamte gesellschaftliche und politische Feld aufteilt, demarkiert, in 2 Lager spaltet. Insofern hat die Frage der Migration da einen ganz zentralen Stellenwert gewonnen im politischen Diskurs der letzten 10 Jahre. Und es ist durchaus gelungen, über diese Spaltungslinie die politischen Verhältnisse insgesamt in vielen Ländern Europas und der Welt nach rechts zu ziehen, also in Richtung stärker konservativ und autoritärer Gesellschaftsvorstellungen hinauszurichten und damit auch so etwas wie Hegemonie zu erlangen, insofern als viele Menschen das eben auch für sich dann subjektiv annehmen und sich entsprechend in der Gesellschaft verhalten, einerseits, wenn sie wählen gehen, aber durchaus auch in ihrem jeweiligen Alltag.
Und würden Sie sagen, dass diese Äquivalenzkette sich auch ausweiten lässt auf das Klima oder haben wir es bei der Klimathematik nochmal mit einem anderen Verhältnis zu tun?
Jedes dieser Elemente, also Migration, Klima, auch viele andere Themen, könnte prinzipiell, das ist die Ausgangsthese von Laclau und anderen, mit allen möglichen anderen Elementen verknüpft werden. Es ist nicht automatisch so, dass das eine ein rechtes und das andere ein linkes Thema wäre. Oder dass das eine liberal und das andere konservativ und das dritte sozialistisch artikuliert werden könnte. Auch so ein Fachbegriff, den er verwendet. Tatsächlich muss in der Analyse dann festgestellt werden, welche Akteure verknüpfen denn welche Elemente auf welche Weisen miteinander. Und da sehen wir, dass die Themen Migration und Klima beispielsweise unterschiedlich verknüpft werden. Von der rechten Seite gibt es eine ganz klare und eindeutige Verknüpfung, die jene, die Migration ablehnen, die Grenzen hochziehen wollen, die Menschen deportieren wollen, tendenziell diejenigen sind, die auch der Meinung sind, dass der Klimawandel nicht menschengemacht sei, dass das alles übertrieben sei, dass die notwendige sozial-ökologische Transformation eine große Verschwörung sei von irgendwelchen globalen Eliten. Also da gibt es diese Verknüpfung. Und indem diese Verknüpfung hergestellt wird und indem sie wirksam wird, entsteht so etwas wie Hegemonie. Die Themen können natürlich auch ganz unterschiedlich, ganz anders verknüpft werden. Das passiert ja auch. Man kann auch sagen, der menschengemachte Klimawandel, die Erhitzung der Erde trägt dazu bei, dass immer mehr Menschen ihre Lebensgrundlagen verlieren, dadurch mehr Migration entsteht und wir aus diesem Grund eine Welt schaffen müssen, in der die Folgen dieses Klimawandels inklusive der Bewegungen, der Migrationsbewegungen von Menschen, auch gemanagt werden kann. Auch, dass ein gutes Leben gewährleistet werden kann für die Menschen, die fliehen vor diesen Umständen. Das wäre also eine andere Äquivalenzkette, eine andere Verknüpfung von Migration als Thema und Klimawandel als Thema. Aber es ist eine, die sich in den letzten Jahren, würde ich sagen, weniger erfolgreich erwiesen hat in den hegemonialen Auseinandersetzungen. Das heißt nicht, dass es so bleiben muss. Aber das ist der Befund, den man empirisch jetzt erstmal anlegen muss.
Dieser Begriff der hegemonialen Ordnung, der scheint ja erstmal sehr weit zu sein. Und ich würde mit Ihnen gerne nochmal kurz darüber sprechen, was eigentlich alles hegemonial sein kann. Also Sie haben das jetzt gerade beschrieben, diese Entwicklung auch im Thema Migration und Klima. Aber wir haben natürlich auch andere materielle Verhältnisse, wenn wir zum Beispiel auf den Kapitalismus, die kapitalistische Ordnung schauen, die ja in ihrer Alternativlosigkeit auch als hegemoniale Ordnung beschrieben wird. Ist das nicht auch ein Hinweis darauf, dass relativ viele Dinge hegemonial sein können und dieser Begriff möglicherweise etwas zu breit ist, etwas unscharf?
Der Begriff weist zunächst darauf hin, dass der Kapitalismus an sich auf einem Abstraktionsniveau angelegt ist, zu dem wir ja gar keinen, in unserem Alltagsleben gar keinen Zugang haben. Die wenigsten von uns machen sich Gedanken darüber, wie wir zum Kapitalismus stehen und ob wir den ablehnen oder gut finden, wie wir uns darin verhalten. Wozu wir uns verhalten, sind die konkreten Entwicklungsweisen, die konkreten Formen, in denen der Kapitalismus uns als Umwelt entgegentritt. Der Kapitalismus der 1920er und 30er Jahre, also in der Epoche, in der Antonio Gramsci diesen Begriff geprägt hat, war ein anderer als in den 1950er, 60er und 70er Jahren. Er war auch ein anderer in Europa, als er es in Nordamerika oder in Asien oder in Afrika war. Und er ist sicherlich ein anderer als der Kapitalismus, in dem wir jetzt leben. Die Idee des Begriffs, die Idee hinter dem Begriff Hegemonie, ist, dass die Zustimmung über konkrete gesellschaftliche Versprechen und Zugeständnisse hergestellt wird. Also der Nachkriegskapitalismus in Deutschland und in anderen Teilen Europas, auch in Nordamerika, hat deswegen so stabil funktionieren können, weil er wesentlichen Gruppen der Gesellschaft, auch und gerade in der Arbeiter- und Arbeiterinnenklasse, ökonomische, materielle Zugeständnisse machen konnte. Stetig steigende Löhne, ein steigender Lebensstandard, die Vorstellung auch, dass es der nächsten Generation noch besser gehen wird als der eigenen. Also die Hegemonie des Kapitalismus ist aus dieser Sicht nie eine Hegemonie des Kapitalismus als abstraktes gesellschaftliches System, sondern die Zustimmung zu einem bestimmten Modell. Wenn ein solches Modell in die Krise gerät aus politischen, ökonomischen, sozialen oder ökologischen Gründen, dann muss der Kapitalismus, um reproduziert zu werden, um weiter zu existieren, ein neues Modell ausbilden, eine neue Form der Hegemonie oder eben in einer Krise verbleiben. Eine Krise, von der Gramsci sagt, dass sie auch Jahrzehnte dauern kann und in der sich dann alle möglichen, wie er nennt, Krankheitserscheinungen bilden können. Und er selbst hat das ja auch in diesem Sinne analysiert, den Aufstieg des Faschismus damals in Europa als eine solche Krankheitserscheinung in einer Phase, in der ein Modell, eine bestimmte historische Entwicklungsweise des Kapitalismus in die Krise gerät, also in den 1920er, 30er Jahren, und es zunächst nicht gelingt, eine neue Phase expansiver kapitalistischer Entwicklung einzuleiten. Und in dieser Phase kommt es dann eben zu diesen autoritären Erscheinungen bis hin zum Faschismus.
Diese Krisenhaftigkeit, die Sie beschreiben, die ist ja sehr, sehr spannend, wenn wir da nochmal tiefer reingehen. Sie haben das eben schon erwähnt, Antonio Gramsci, marxistischer Philosoph, Journalist, Politiker, hat sich eben in den 1920er und 30er Jahren intensiv mit leninistischen Theorien, aber auch dem italienischen Faschismus auseinandergesetzt. Und das Spannende ist ja, dass er unter anderem auch in seiner Beschäftigung mit Marx meint, gesehen zu haben, dass es keine systematische Antwort bei Marx gibt auf die Frage, warum eigentlich eine bestimmte Ordnung, in der die Mehrheit ausgebeutet wird, nicht automatisch hinweggefegt wird, sondern warum sie sich halten kann, warum Menschen auch diese Ordnung reproduzieren. Und das würde mich an der Stelle nochmal interessieren. Also, wieso ist das so, dass viele Menschen eine solche Ordnung mit aufrechterhalten, obwohl sie unter ihr leiden? Also woher kommt weiterhin diese Zustimmung, obwohl man merkt, eigentlich ist das nicht etwas, was mir gut tut?
Ja, Antonio Gramsci entwickelt diesen Begriff in den 1920er und 30er Jahren und er entwickelt ihn unter ganz außergewöhnlichen Umständen. Er ist in dieser Zeit selbst politischer Gefangener in Italien im faschistischen Regime von Mussolini und beginnt in Gefangenschaft, er war Politiker, war Abgeordneter und auch Vorsitzender der Kommunistischen Partei in Italien zu diesem Zeitpunkt, und er beginnt in Haft Forschungsnotizen anzulegen, in kleinen Notizbüchern, das dauert ein bisschen, bis er die Erlaubnis dafür bekommt, und diese Notizen, die in der Form nie zur Veröffentlichung vorgesehen waren, sind das, was wir heute als sein Hauptwerk kennen, die sogenannten Gefängnishefte. Wir sind in Deutschland und Österreich in der glücklichen Lage, eine kritische Gesamtausgabe der Gefängnishefte auf Deutsch vorliegen zu haben. Und was Gramsci da macht, ist, er versucht, sich einen Reim zu machen auf die politischen Umwälzungen, die er selbst auch erlebt hat und als deren Konsequenz er sich selbst auch im Gefängnis wiederfindet. Gramsci selbst erlebt eine Art epochalen Vibe-Shift, wenn man so möchte, in den 20er Jahren in Italien. Dazu muss man wissen, dass in den Jahren 1919, 20 in Italien nach dem Ende des Großen Krieges, ähnlich wie in anderen Ländern Europas, eine große revolutionäre Bewegung entstanden ist, insbesondere in Norditalien, in Turin, wo er selbst, also Gramsci, sich aufgehalten hat. Eine Bewegung, die eine sozialistische Revolution wollte, die als Rätebewegung auch bezeichnet wurde und die nach diesen zwei sogenannten roten Jahren, dem Biennio Rosso, niedergeschlagen wird. Und auf diese roten Jahre folgen die schwarzen Jahre, folgen die faschistischen Jahre, folgt der Aufstieg des Faschismus. Also dieser Vibe-Shift, dieser Umschlag der politischen Verhältnisse, das ist, was Gramsci versucht, unter diesen besonderen Bedingungen zu reflektieren. Und er kann es aber nicht so direkt tun, weil er eben unter Bedingungen der Gefängniszensur schreibt, also nicht offen politisch, vor allem nicht offen politisch über den Faschismus schreiben kann. Er kommt also zu dem Schluss, dass gesellschaftliche Macht im modernen Staat als eine immer prekäre Balance von Zwang und Konsens, oder er nennt das auch von Herrschaft und Führung, funktioniert. Und dass dabei der Zwang oder die Herrschaft nie allzu weit überwiegen darf über das Element von Konsens oder Zustimmung oder Führung. Das heißt, die Herrschenden, also die ökonomisch Dominanten, die, die über Kapital verfügen, die, die über die politischen Machtpositionen im Staat verfügen, die müssen permanent Anstrengungen unternehmen, um diese Gesellschaftsordnung als etwas darzustellen, was im Sinne der Allgemeinheit ist. Das heißt, sie müssen ihre partikularen Interessen darstellen als die Allgemeininteressen der Gesellschaft. Und das funktioniert nicht als hinters Licht führen, nicht als ideologische Verblendung, sondern indem systematisch Bündnisse geschaffen werden, Allianzen, auch teilweise Zugeständnisse gemacht werden, Kompromisse eingegangen werden mit den einzelnen Gruppen. Und das geht gewissermaßen bis in die Kapillaren der Gesellschaft hinein, bis in die Subjekte hinein, bis in die Gefühle auch der Menschen. Also was ist überhaupt möglich? Was ist ein gutes Leben? Was ist ein moralisch, ethisch vertretbares Leben? Wie ich am Anfang gesagt habe, was kann ich von mir selbst erwarten? Was kann ich von anderen erwarten? Was kann ich vom Staat erwarten? Kann der Staat etwas von mir erwarten? Kann der Staat von mir erwarten, dass ich für ihn in den Krieg ziehe zum Beispiel? Kann ich von ihm erwarten, dass er meine Pensionen zahlt? Das sind alles Dinge, die überhaupt nicht selbstverständlich sind. Die müssen immer wieder aufs Neue von unterschiedlichen Akteuren und Akteurinnen in der Gesellschaft verbreitet werden und sie müssen auf Menschen treffen, die bereit sind, das anzunehmen, die dann sagen, ja, das klingt eigentlich vernünftig. Mhm. Ich schicke meinen Sohn in den Krieg oder ich erwarte eine Pension, eine Rente, die zum Leben ausreicht. Und wenn das nicht geschieht, dann kommt es zu Krisenerscheinungen. Also wenn diese Erwartungshaltungen wechselseitig nicht mehr eingehalten werden, dann wird es brüchig. Dann wird Hegemonie und Herrschaft brüchig.
Das heißt, dass diese hegemoniale Ordnung nicht vorrangig über den Zwang operiert und auch nicht über ideologische Verblendung, sondern über eine Konsensgenerierung, das haben Sie gerade beschrieben, wo Partikularinteressen bestimmter Gruppen eben dargestellt werden, repräsentiert werden als im Sinne der Allgemeinheit für das größere Wohlergehen und das eben dann sozusagen individuell auch sich niederschlägt, dass Menschen das Gefühl haben, das erscheint mir vernünftig, sinnvoll, ich kann dem folgen, das scheint das Selbstverständliche zu sein. Und an der Stelle ist ja auch ein Punkt interessant, den Ernesto Laclau und Chantal Mouffe gemacht haben, zwei politische TheoretikerInnen, die eben den Hegemoniebegriff von Gramsci ab den 80er Jahren weiterentwickelt haben. Das haben Sie eben auch schon erwähnt. Und da ist diese Idee des leeren Signifikanten eben zentral. Also ein leerer Signifikant kann beispielsweise das Volk sein, hinter dem sich ja sehr unterschiedliche Menschen versammeln können. ArbeiterInnen, UnternehmerInnen, RentnerInnen, MigrantInnen können sich alle als das Volk identifizieren. Also es sind Begriffe, die stark genug sind, um Menschen zu versammeln, aber gleichzeitig offen genug, sodass ganz unterschiedliche politische Vorstellungen davon in ihnen Platz finden können. Und am Ende wird gar nicht genau definiert, was man damit dann eigentlich meint. Und erleben wir das gerade in Bezug auf die Demokratie und den Kampf um Demokratie? Da sehen wir ja, wenn man genauer nachfragt, auch die Rechten, die behaupten, dass sie die wahre Demokratie eben hervorbringen wollen, dass wir es hier mit sehr unterschiedlichen Auffassungen dessen zu tun haben, was eine Demokratie sein kann.
Genau, der Kampf um diese leeren Signifikanten, wenn sie einmal so etabliert sind, das ist dann auch der Kampf um Hegemonie, also der Kampf darum, was Demokratie bedeutet, was sich damit verbindet. Also verbindet sich mit Demokratie auch die Vorstellung eines gelingenden Lebens oder ist es eher eine Frage der Prozeduren? Geht es da um den Schutz von Minderheiten oder geht es um die Durchsetzung von Mehrheitsentscheidungen und so weiter und so fort? Genau dieser Kampf um solche zentralen Begriffe wäre dann Teil des Kampfes um Hegemonie. Und das sehen wir beim Begriff der Demokratie sicherlich jetzt auch, wenn wir zurückblicken ins Jahr 2011, die Aufstände in Nordafrika und Westasien, der sogenannte arabische Frühling, da war es genau so. Nicht? Da hat sich der Begriff der Demokratie als zentraler, leerer Signifikant herausgestellt, um dem herum sich dann alle möglichen Kämpfe angereichert haben. Und auch da war es so, dass es gar nicht klar war, welche Forderungen und welche Anliegen und welche Interessen sich damit verbinden können. Aber alle mussten sich ein Stück weit darauf beziehen. Und es war klar, dass das die gewissermaßen die unhintergehbare, der unhintergehbare Horizont war, der Kampf um Demokratie. Auf den konnten sich alle einigen und dann ging es darum, was damit eigentlich gemeint sein könnte.
Wir haben gerade gesprochen über den Kampf um Hegemonie in Bezug auf den Demokratiebegriff. Und Antonio Gramsci stellt da ja eine interessante Behauptung auf, nämlich, dass eine entscheidende Rolle gespielt wird von den organischen Intellektuellen. Und er meint damit nicht einfach nur intellektuell im klassischen Sinne, sondern Akteure, die Erfahrungen und Interessen einer gesellschaftlichen Gruppe artikulieren und organisieren. Und da wäre natürlich die Frage, ob sich ein solches Phänomen auch heute beobachten lässt, wenn wir an Podcaster denken, wenn wir an Menschen denken, auch rechte Akteure wie Charlie Kirk, die Deutungen, die Identitäten vermitteln. Übernehmen solche Menschen auch die Rolle von organischen Intellektuellen oder würde das zu kurz greifen, weil wir es hier mit einem gänzlich anderen Phänomen von Meinungsbildung in den sozialen Medien zu tun haben?
Ja, die Ausweitung des Machtbegriffs bei Gramsci, also über Zwang und Herrschaft hinaus und die Organisierung von Zustimmung und Konsens einschließend, die führt auch dazu, dass das Feld, das wir uns ansehen müssen als Politikwissenschaftler beispielsweise oder als Menschen, die sich mit den gesellschaftlichen Verhältnissen auseinandersetzen wollen, dass sich dieses Feld der Politik gewissermaßen auch erweitert. Gramsci hat einen Begriff dafür eingeführt und der nannte die Orte, an denen um Hegemonie gerungen wird, also darum gerungen wird, was ein gutes Leben, was ein richtiges Leben, was erwartbar ist und so weiter. Er nannte dieses Feld die Zivilgesellschaft. Das ist ja inzwischen auch im Deutschen weithin bekannter Begriff, der bei uns aber häufig so eine positive Konnotation hat, also als wäre das das nette Gegengewicht zum bösen Staat. Bei Gramsci ist das gar nicht so gemeint. Da ist es eher so, dass die Zivilgesellschaft Teil des Staates ist. Er spricht von einem erweiterten oder integralen Staatsverständnis und sagt, da gibt es einerseits die Institutionen, die man gemeinhin dem Staat zurechnet, das Parlament, die Regierung, die Polizei und so weiter. Das nennt er politische Gesellschaft. Und dann sagt er, es gibt all die Institutionen, auch privat organisierte Organismen nennt er das, die Gewerkschaften, die Vereine, die Verbände, die Medien, die Kulturbetriebe und so weiter. Die gehören insofern auch zum Staat, weil eben auch da Herrschaft organisiert wird, Macht organisiert wird und aber auch die Gegenpositionen, also das Ringen um Hegemonie und Führung stattfindet. Und das nennt er Zivilgesellschaft. Und in der Zivilgesellschaft sind die Akteure und Akteurinnen, die dieses Ringen organisieren, die sogenannten organischen Intellektuellen. Und wie Sie richtig gesagt haben, Intellektuelle bedeutet in dem Fall nicht besonders gelehrte Personen oder Menschen, die viel Zeit haben, um zu lesen oder zu schreiben. Intellektuelle sind für Gramsci Menschen, die organisierend in diesem Sinne tätig sind, die also dazu beitragen, dass diese Universalisierung von Partikularinteressen, also das Darstellen von partikularen Interessen als Interessen der Allgemeinheit, dass die daran teilhaben, dass sie das organisieren. Und das reicht von, Gramsci sagt, dem Vorarbeiter am Fabriksgelände bis hin zu den großen Intellektuellen, die Bücher schreiben und in Zeitungen und im Radio zu vernehmen sind. Und alles, was dazwischen ist, natürlich die für Gramsci damals wichtig, die Kirchenmänner, die Journalisten und Journalistinnen, die Gewerkschaftsführer, die Menschen, die in den Unternehmensverbänden aktiv sind. Also all die sind in diesem Sinne Intellektuelle. Und wenn man das durchspielt und versucht, ein Stück weit zu aktualisieren und in die Gegenwart zu holen, dann kommen wir sehr schnell darauf, dass eine solche funktionale Bestimmung des intellektuellen Begriffs, also nicht von der Arbeitsteilung her, wer hat welchen Job, sondern wer führt welche Funktion aus in der Gesellschaft, dass die Bestimmung des Intellektuellen sehr stark davon abhängt, wie eine Medienlandschaft organisiert ist, auch technologisch organisiert ist. Natürlich funktionieren Intellektuelle in einer Gesellschaft, die auf Buchdruck und Zeitungen ihre medialen Verhältnisse organisiert, anders als eine Rundfunkgesellschaft, anders als eine Gesellschaft, in der das Radio, in dem wir uns gerade unterhalten, besonders wichtig ist, anders als eine Gesellschaft, in der das Fernsehen zum Leitmedium wird und dann auch anders in einer Gesellschaft, in der das Internet, soziale Medien und alles, was wir sonst noch heute so kennen, zunehmend zu diesem Leitmedium wird und entsprechend verändern sich dann auch die Rollen ein Stück weit, auch die Figuren, die darin auftauchen. Aber insofern sie diese Funktion einnehmen, darüber zu sprechen, darüber auch autoritativ ein Stück weit zu sprechen, was ein gutes Leben ist, was man sich erwarten kann, das wären dann auch eben solche Leute wie Influencer, Podcaster, Internetpersönlichkeiten, so wie es davor vor ein paar Jahrzehnten vielleicht Heidi Klum und Dieter Bohlen waren, die große Intellektuelle waren, in diesem Sinne.
Sehr spannende Aktualisierung, vielen Dank dafür. Jetzt haben wir uns viel damit beschäftigt, warum hegemoniale Ordnungen stabil bleiben, auch in Krisenzeiten. Dann ist natürlich die spannende Frage, wann gerät denn eine hegemoniale Ordnung tatsächlich ins Wanken? Wissen wir darüber etwas, also was man braucht, um sie vielleicht auch ins Wanken zu bringen?
Gramsci schreibt ja aus einer Position, in der die hegemonialen Verhältnisse durchaus ins Wanken geraten sind. Also der Faschismus ist für ihn Ausdruck einer solchen tiefen Hegemoniekrise. Der Faschismus ist für ihn eine Lösung dieser Krise in dem Sinne, als dass sie kurzfristig Stabilität bringt, aber um den Preis erhöhter Gewaltanwendung, erhöhter Zwangsanwendung, weshalb er auch davon überzeugt ist, dass es keine nachhaltige, langfristige Stabilisierung der Verhältnisse bedeutet. Aber sie war langfristig genug, um ihn selbst ins Grab zu bringen, das muss man auch dazu sagen. In den letzten Jahren, eigentlich schon Jahrzehnten, gibt es eine sehr angeregte sozialwissenschaftliche Diskussion darum, ob eigentlich die letzte Periode kapitalistischer Entwicklung, also die, die man als neoliberalen oder finanzmarktbasierten Kapitalismus bezeichnen kann, ob es sich dabei eigentlich überhaupt um eine hegemoniale Ordnung gehandelt hat. Es gibt zwei Positionen. Die einen sagen, ja, wir haben es mit einer hegemonialen Ordnung zu tun, weil es gelungen ist, die Erwartungshaltung der Menschen weitgehend an diesen neoliberalen Kapitalismus anzupassen. Die Erwartungshaltung, die individuelle, subjektive Erwartungshaltung gegenüber dem Staat wird ein Stück weit zurückgefahren. Man geht selbstverständlich davon aus, dass man sich um die Rente ein Stück weit auch selbst kümmern muss, indem man in private Vorsorge einzahlt, das heißt an den Finanzmärkten partizipiert. Man geht davon aus, dass die Gesellschaft darin besteht, dass Menschen sich konkurrenzhaft gegenüberstehen und dass man die Ellbogen einsetzen muss, dass Solidarität eher was für Loser ist und dass man, wie es so schön heißt, des eigenen Glückes Schmied ist. In diesem Sinne ist der neoliberale finanzmarktbasierte Kapitalismus hegemonial, weil er die Ausrichtung des Lebens von ganz vielen Menschen prägt und dadurch auch eine gewisse Zustimmung erfährt. Es gibt eine andere Position, die in Deutschland vor allem von einem Theoretiker Alex Dimirovic sehr, sehr überzeugend vertreten wird, der sagt, der Neoliberalismus hat aber zugleich eigentlich keine Zugeständnisse. Genau, ich finde, beide Ansätze haben durchaus etwas für sich. Also ich neige eher der ersten Position zu, aber ich sehe durchaus auch, dass dieses mangelnde ökonomische, dass diese mangelnden ökonomischen Zugeständnisse und diese zunehmende Ungleichheit und ökonomische Prekarität, die damit auch hergestellt wird, auch die Qualität der Hegemonie selbst unterlaufen. Und es gibt eine für mich nachvollziehbare Einschätzung, die sagt, eigentlich befinden wir uns jetzt schon seit 15 Jahren oder länger in einer Krisenphase, also in einer Krise, in der die Hegemonie verloren geht, also in der die Zustimmung, zumindest die aktive Zustimmung, also die aktive Hegemonie verloren geht in weiten Teilen der Gesellschaft und es eher Suchbewegungen gibt, unterschiedliche gesellschaftliche Gruppen, die etwas Neues vorschlagen, die Zustimmung versuchen zu generieren. Wir hatten das in den Jahren, in Anfang der 2010er Jahre gab es ja eine in ganz Europa mehrere linke Bewegungen, Demos in Spanien, Syriza in Griechenland, Corbyn in Großbritannien, also Versuche, eine erneute Linke als Antwort auf die Krise des neoliberalen Kapitalismus vorzustellen. Dieses Projekt scheitert an unterschiedlichen Orten aus verschiedenen Gründen. Im Anschluss daran gibt es eine erstarkende Rechte, die in erster Linie jetzt auch unterstützt von Trump international, ein anderes politisches Projekt, auch eine andere gesellschaftliche Ordnung vorschlägt. In dieser Periode, würde ich sagen, in dieser Konjunktur befinden wir uns jetzt gerade. Aber irgendwie ist es noch niemandem so recht gelungen, ein umfassendes Angebot zu machen, das es weiten Teilen der Gesellschaft ermöglicht, zu sagen, ja, da können wir auch mit einer gewissen Zuversicht und einer gewissen, vielleicht nicht Enthusiasmus, aber einem bestimmten Engagement, ja, auch uns einem Projekt verschreiben.
Und dann noch zum Schluss gefragt, also der britische marxistische Literaturtheoretiker Terry Eagleton, der verweist ja auch auf die Bedeutung von Sprache und Rituale bei einer Frage nach einer Gegenhegemonie. Nach dem, was Sie jetzt geschildert haben, reicht es wirklich andere Erzählungen anzubieten, wie das ja linke Bewegungen getan haben? Oder braucht es auch tatsächlich eine Veränderung von materiellen Verhältnissen, unter denen Menschen leben?
Aus meiner Sicht reicht es nicht, eine andere Erzählung anzubieten. Hegemonie besteht nicht nur darin, dass man Leuten was einredet. Sie besteht darin, dass eine Lebensweise, ein Lebensmodell attraktiv gemacht wird und dass diejenigen, die dieses Lebensmodell vorschlagen und auch vorleben, mit dafür sorgen, dass dieses Lebensmodell auch gelebt werden kann. Und die Voraussetzung dafür ist ein gedeihliches, materielles Leben und die Verhältnisse und die Voraussetzungen dafür, die man nicht individuell schaffen kann. Nicht durch Tricksen und sich besonders bemühen und die richtigen Entscheidungen auf den Finanzmärkten oder in der Jobwahl zu treffen, sondern es braucht dafür aus meiner Sicht das Gewährleisten einer sozialen, einer ökonomischen, einer materiellen Sicherheit, die Herstellung auch von Infrastrukturen in der Gesellschaft, die es überhaupt ermöglichen, ein gutes Leben zu führen. Und solange das nicht gewährleistet ist und die Voraussetzungen dafür sind so schwierig wie vielleicht schon lange nicht, schon alleine, weil eine der Voraussetzungen für dieses gute Leben die Verbrennung fossiler Brennstoffe war. Aber solange eine solche Grundlage nicht gewährleistet ist, wird es auch aus meiner Sicht auch keine neue Phase stabiler Hegemonie geben, egal ob als Stabilisierung von Klassenverhältnissen oder als Stabilisierung von anderen gesellschaftlichen Ordnungen, die wir vielleicht erst noch erfinden müssen.
Das sagt der Politikwissenschaftler und Publizist Benjamin Opratko. Herr Opratko, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch.
Vielen Dank für die Einladung.
Und wer tiefer in die Materie einsteigen will, das Buch von Benjamin Opratko trägt den Titel Hegemonie, politische Theorie nach Antonio Gramsci.